Heute Import. Rückblick auf das Auswärtsspiel in Berlin. Eine knappe Niederlage war es. Mit meinem Gast von der Tuklatsch WG analysiere ich das Spiel für euch. Und Ausblick auf das nächste Heimspiel gegen den deutschen Meister Ulm. Und natürlich eine Einordnung der Ergebnisse im Hinblick auf den Kampf um den Klassenerhalt. Viel Spaß mit der neuen Episode. Let's go Heidelberg, der Fan-Podcast der MLP Academics Heidelberg und der NBA. Alle Infos, Stats, Facts und Meinungen rund um die Jungs vom Neckar. Für echte Fans, von echten Fans gemacht. Hi und hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Let's Go Heidelberg, dem Podcast der MLP Academics Heidelberg und der NBA. Ich bin's wie immer, euer Gastgeber Steffen, und auch heute freue ich mich über jeden, der eingeschaltet hat. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen sonnigen 1. Mai, wie ich es auch hatte, ein bisschen gewandert mit meiner Familie. Und noch kurz die Infos, gab am Mittwoch dann auch schon die Episode zum Spiel gegen den MBC, habe ich am Mittwoch ist das erschienen. Und heute eben in der Folge geht es ja um das Spiel in Berlin und den Ausblick auf Ulm. Kurz noch der Hinweis in eigener Sache, das ist ja hier ein kostenloser Podcast, wird es auch immer bleiben, für echte Fans, von echten Fans gemacht, alles umsonst, wird auch immer so bleiben, nicht um Geld zu verdienen, sondern eben den Fans was zu bieten. Dennoch würde ich gerne was da erreichen, eben in den Podcast-Charts höher zu erscheinen, das fällt dann eben auch immer mehr Leuten auf und dann können wir mehr Hörer hier gewinnen für diesen Podcast in der Rhein-Neckar-Region und vielleicht sogar drüber hinaus. Keine Ahnung, wo man das überall hört. Deswegen bitte ich euch, ja, umzusteigen, denn nur in Spotify und Apple Podcast, da werden die Zahlen gemessen für die Podcast-Charts. Das ist also weiterhin einfach kostenlos im Linktree oder ihr geht direkt auf Apple Podcast. Geht also auch auf allen Geräten, nicht nur auf Apple-Geräten. Das heißt nur Apple Podcast oder eben Spotify, alles kostenlos nach wie vor. Sollte irgendwie da jemand ein Problem haben und das dann nicht mehr hören können, dann schreibt es mir, dann lasse ich es auch noch auf dem anderen Kanal drauf, sonst würde ich das nämlich von den anderen Plattformen jetzt nach und nach entfernen, nächste Woche dann, diese Woche lassen wir es noch drauf, und wenn irgendwie da einer Probleme hat, das dann zu hören, schreibt es mal einfach, dann finden wir da eine Lösung, dann lasse ich das auf eurer Plattform dann einfach auch noch drauf. Okay, dann gehen wir direkt los in die Analyse von dem guten Spiel in Berlin und ich freue mich hier einen echten Berliner aus Südberlin zu begrüßen. Er war auch schon mal da, er ist so eine Art Glücksbringer für uns, hat nämlich mit mir hier das wichtige Spiel gegen Bonn besprochen, da waren wir ja noch ganz schön weit hinten, hat uns Glück gebracht. Heute diesmal dann nicht so ganz bei dem Spiel, aber egal, hier ist er, der Wolfgang von der Tuklatsch WG. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, schön. Schöne Grüße hier aus Südberlin, Steffen. Vielen Dank für die Einladung. Immer wieder gern, vor allen Dingen der Glücksbringer. Tut mir leid, dass ich da kein Glück gebracht habe im letzten Spiel gegen euch. Aber ja, freut mich hier zu sein. Tuklatsch WG natürlich auch in allen Podcast-Streaming-Portalen zu hören. Mit eigener Live-Show jetzt auf Whatnot. Für Freunde der Pappkarten, Trading Card ist jetzt auch neu dabei. Ansonsten bin ich natürlich Feuer und Flamme für NBA, BBL natürlich, WNBA. Und speziell die BWL natürlich, denn da geht es in die heiße Phase. Und ja, freut mich, wie gesagt, hier sein zu dürfen und über das heiße Spiel zu reden. Alba gegen Heidelberg, das war schon echt, eine knappe Kiste, würde ich mal sagen.
Ja, echt, vielleicht sogar ein bisschen überraschend, ne? Wenn man auf die Tabelle guckt, hätte man gedacht, das wird eine einfache Kiste für Alba, aber dem war nicht so, ja, war echt spannend und ja, also echt tolle Projekte, die er da hat, die Tuklatsch WG und auch diese Karten, das wird alles verlinkt hier in der Beschreibung der Episode, schaut da gerne mal rein, hört gerne mal rein, echt ein super Content, den er da macht und ja, dass du uns jetzt nachdem wir ja jetzt Bayern und Bonn geschlagen haben, dass du uns jetzt nicht noch frei danach sieht, das dicke B oben an der Spree uns schenkst. Das ist klar, weil du es ja natürlich mit Alba hältst. Aber ich denke, wir müssen da auch gar nicht enttäuscht sein über diese gute Leistung, die Heidelberg da geboten hat. Kommen wir aber erst nochmal auf Berlin zu sprechen. Ihr seid ja extrem erfolgsverwöhnt da oben. Ne? Bevor jetzt Ulm überraschend Meister wurde, war es ja dreimal in Folge Berlin. Diese Saison sieht es auch wieder gut aus. Ja, wie siehst du so die Saison und den Saisonverlauf bisher von Alba Berlin?
Also ich muss sagen, der war am Anfang ziemlich durchwachsen. Ja, also es gab ja auch den einen oder anderen Abgang, ne, prominenten Abgang, Mauro Loth würde ich jetzt mal auch nennen, der ja auch viel für die Mannschaft getan hat, ne, auch das Aushängeschild, das ist natürlich so einen wichtigen Spieler zu verlieren, das kannst du nicht kompensieren mit den neuen Additionen. Wie gesagt, neue Additionen müssen sich erstmal auch finden. Sterling Brown zum Beispiel, der jetzt auch viel besser läuft, ne? Also würde ich sagen, für Alba ist jetzt nicht die Position, die jetzt Maodo bekleidet hat, aber trotzdem, es ist halt so, neue Spieler und es sind schwierig erstmal, dass ein bisschen erstmal eingespielt werden. Und Es ist interessant, ja, weil jetzt zum Ende hin stellt Alba die beste Defense der Liga. Ja?
Genau, ja.
Und das war ja nicht immer so gewesen. Die Chemnitzer nochmal, Shoutout an Chemnitz, ne, die da echt einen wahnsinnig guten Job leisten. Wenn man überlegt, wo die vor ein paar Jahren noch standen und mit ihrer harten Defense ist ja auch weit oben jetzt in der WBL geschafft haben. Ich habe ja selber auch ein Chemnitz-Spiel live sehen können. Und Alba hat sich defensiv wieder ordentlich reingehauen und ist jetzt spielt die beste Defense jetzt mittlerweile. Und im Net-Rating sind sie auch weit oben. Also Alba kommt jetzt kommt auch richtig zum Ende. Jetzt der Regular Season ist es wichtig, da wo es drauf ankommt. Und wenn wir mal auf die Tabelle gucken, ist es auch der richtige Zeitpunkt, denn man will ja an die Bayern vorbei. Ne, die Bayern ja auch bis vor kurzem ja noch ungeschlagen, aber dann kamen ja noch ein paar andere Vereine, die doch einen Sieg erringen konnten. Ja, also für Alba am Anfang sehr durchwachsen, aber jetzt am Ende, wo es drauf ankommt, sind sie da. Also das ist auch ganz wichtig. Ich habe das Spiel live gesehen gegen Chemnitz, das fand ich auch so ein Wendepunkt. Das hat für mich auch das war ja der 31.12. kurz jetzt vor Jahreswechsel, hat man nochmal die Weichen gestellt und Alba, das sieht gut aus. Und ich, natürlich als Berliner muss ich sagen, die holen das Ding, aber jetzt gucken wir uns mal die Bayern an, wie die aufgestellt sind und dann für mich natürlich wäre ein Finale interessant, Bayern gegen Alba, aber man darf ja träumen.
Ja, Chemnitz natürlich auch auf Augenhöhe, Ulm darf man nicht vergessen.
Natürlich.
Aber ja, du hast das ja schön auf den Punkt gebracht. Durchaus kurios die Saison, ne? Jetzt wo plötzlich viele verletzt sind bei Berlin. Man hat natürlich einen tiefen Kader, aber es musste trotzdem erstmal auffangen. Und da denke ich ja, trotz jetzt der etwas enttäuschenden Euroleague-Saison, hat es vielleicht doch auch was gebracht, eben da mehr Spiele zu machen, sich einzuspielen, die Chemie aufzubauen, die berühmte Chemistry. Und die sieht man jetzt einfach hinten raus. Da hat es jetzt ein bisschen Klick gemacht, bevor dem Rutscher in Braunschweig, 5 Siege in Folge, jetzt eben dann 6 aus den letzten 7 gewonnen, also echt Respekt vor dieser tollen Leistung und habt ja da auch 2 tolle Arenen, also das Spiel jetzt gegen Heidelberg war ja in der kleineren Max-Schmeling-Halle, bist du eigentlich lieber da oder in der großen Arena?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, also für fantechnisch, um an die Spieler zu kommen, ist natürlich mal Max-Schmeling-Halle auch relativ schnell, bist du schnell bei den Spielern noch kurz Check-Hand zu geben, aber halt, ich bin lieber dann in der quasi jetzt neuen, heißt ja jetzt Uber Eats Arena.
Also das ist auch jedes Jahr anders, ne?
ja, genau. Also man muss sich mal wieder dran gewöhnen. Ne? Lange war es jetzt mit Mercedes-Benz, davor O2, jetzt ist es Uber Eats. Ne? Also wandelt natürlich so ein bisschen. Aber ich muss sagen, ich bin lieber in der Mercedes-Benz. Alleine, weil da auch mehr reinpassen und die Stimmung ist auch top. Natürlich, Max-Billing-Halle ist natürlich von der Tradition her natürlich so das Haupthaus auch früher gewesen, aber ja, also ich muss sagen, es ist der Wahnsinn, also was da jetzt die Saison ablief bei Alba, dass sie sich so fangen und vor allem defensiv so gut dastehen, also das hätte ich jetzt nicht gedacht am Anfang der Saison.
Ja, das hätte man nicht gedacht. Ja, was man auch nicht gedacht hätte, ist, dass jetzt Heidelberg mittlerweile, also durch die Niederlage von Crailsheim, wirklich nah ist am Klassenerhalt. Das hätte man vor einigen Wochen noch nicht gedacht. Es ist jetzt noch nicht gelaufen, aber wir haben jetzt eine super Ausgangslage. Sehr kurios, wenn man bedenkt, dass wir vor 10 Spielen noch ganz unten standen. Jetzt sind wir 5-5 gegangen bei ganz schwerem Spielplan. Und ja, vor dem Sieg gegen Bonn, als du zuletzt da warst, hatten wir 6 Niederlagen in Folge. Im Schnitt mit über 20 20 Punkten Differenz. Wir waren eigentlich klinisch tot. Jetzt kann man fast schon vom Wunder von Heidelberg sprechen, denn wenn jetzt noch ein Sieg gelingt, müsste Crailsheim alle drei verbleibenden Spiele gewinnen. Sonst müsste Crailsheim 2 von 3 Siege holen und das bei Bamberg zu Hause in Rostock. Gut, Rostock ist schon so gut wie gerettet. Und dann zu Hause eben nochmal gegen Alba Berlin. Also seid da auch nochmal mit im Getümmel.
Ja, genau.
Wir haben daheim Ulm-Würzburg zu Hause gegen Tübingen. Wenn wir da einen Sieg holen, das muss eigentlich das Ziel sein. Dann haben wir echt eine super Ausgangslage und das hätte ja noch vor ein paar Wochen niemand gedacht. Echt irre, ne?
Ja, also und die Tendenz spricht da auch für Heidelberg. Weil einfach mal, wenn du dir auch mal jetzt so auch die Körpersprache anschaust und generell die Serien, die für sich sprechen, ich meine, man hat die Bayern besiegt, da kann man auch noch ein bisschen, da wird die Brust ein bisschen größer und ich finde, Heidelberg hat nochmal den Turning Point geschafft, auch mit was die Defensive angeht, ja, die sind ja, aber da kommen wir noch, glaube ich, noch zum Spiel. Für mich haben sie noch einen Schritt nach vorne gemacht, einen Sprung nach vorne, definitiv. Das brauchst du auch da im sogenannten Abstiegskampf. Da musst du auch, die Defense muss da sein, ne?
Also ein großes Verdienst von Ingo Freier, der neue Coach. Ja, Feuerwehrmann hört er nicht so gerne. Ich denke, man kann es auch positiv drehen. Er ist ein guter Coach und noch ein Feuerwehrmann. Und Jaworski und Childs, super Verpflichtungen. Ja, dann kommen wir mal jetzt noch zum Spiel. Ja, die Starting Five. Bei uns waren es die üblichen Verdächtigen. Jaworski, Lassisi, Carroll, Childs, Valley. Und für Berlin startete Thomas, Delo, Schneider, Wetzel. Ja, also eine sehr große Mannschaft, hat man schon gesehen. Also da ist ja jeder eigentlich in der Starting Five bei Alban Kopf größer gewesen als sein Gegenspieler. Was hast du da, wie du so die Starting Five gesehen hast, für ein Spiel erwartet?
Ja, ich war auch ein bisschen verwundert gewesen, weil ne, Starting Five, da fehlen ja zwei Namen, also die nochmal nominell ja sonst starten, Thiemann und Brown. Aber Thiemann natürlich war ja erst verletzt gewesen, kam dann zurück. Und den wollten wir, glaube ich, erstmal schonen. Da habe ich mich auch schon gewundert bei der Starting Five. Aber du hast gesagt, die Größe und die hat war auch ein Ausschlag, die natürlich fürs erste Viertel.
Ja.
Wenn wir da kurz reingehen, da gab es ja auch einen kleinen Lauf. Von daher war das auch unter den Brettern entscheidend. Aber ich war echt erstaunt gewesen, dass quasi wieder die Aufstellung gewesen ist. Wollen wir mal den Wetzel jetzt nicht zu klein reden. Der ist ja auch ein wichtiger Baustein bei den Berlinern. Ja. Bei uns, aber es geht natürlich nichts über der JT, ne? Also von daher in der Starting Five.
Ja, echt stark, ne? Und zwar klar, es wird ein Kampf der Systeme, Heidelberg klein, schnell, viele Würfe früh in der Shotclock gegen das große, körperliche, ja doch systematischere Spiel von Alba, die also die Ausfälle da gut kompensiert haben, ja einen hohen Druck in der Defense ausgeübt haben und vor allem immer wieder gut zum Korb gekommen. Ja, da habe ich vielleicht noch die Frage, wie siehst du die Leistung der Referees? Also es waren ja 30 Freiwürfe zu nur 16, die Fouls auch ziemlich einseitig verteilt zugunsten, also von Berlin nur 17 zu 28, aber ich würde sagen, die Leistung geht schon weitgehend in Ordnung, oder?
Ja, natürlich, vielleicht wird der ein oder andere Pfiff, der ist, glaube ich, diskussionswürdig, aber vielleicht spielt es auch noch auf Würzner an, aber ja, ich fand es vollkommen okay und ich meine, du siehst auch anhand der Fouls, dass die Heidelberger, die waren heiß gewesen, ne? Die waren heiß, die haben auch Morgenluft ein bisschen gewittert, weil Alba natürlich aus Braunschweig weg mit einer Niederlage kam und dann, okay, jetzt die sind jetzt leicht geschwächt, vielleicht können wir jetzt nochmal, gehen wir mal in Serie, ne? Und hauen und zeigen mal ein bisschen mit Physis, wie wir spielen hier in Heidelberg, ne?
Genau, ja, also beim Spiel, da kam es mal ein bisschen, vor, als wäre man ein bisschen benachteiligt, stimmt aber nicht, habe mir das Spiel nochmal angeguckt, es war wirklich weitgehend in Ordnung, also vielleicht ganz am Schluss, da war die eben diese Szene bei 84-83, dieses Foul von Würzen an Thiemann, das war eigentlich ein körperlich hartes Spiel, das hätte man vielleicht nicht unbedingt pfeifen müssen, dann war es aber auch dumm von Würzner, dass er da meckert, foult, ejected wird und sonst war das wirklich alles okay, also wirklich nur eine Szene gefunden bei 52-49. Da hat Kessin Delo gefoult. Das hätte eigentlich ein Turnover, ein Schrittfehler von Delo sein müssen. Er hat einen Pivot-Foot bewegt, aber es waren auch einige 50-50-Calls zugunsten von Heidelberg. Also muss man klar sagen, an den Referees hat es nicht gelegen, sondern wirklich ja eben von Alba. Die haben gute Entry-Pässe gespielt, haben sich gut am Korb positioniert und dann haben den Korb angegriffen und dann gibt es eben auch Fouls und am Ende war ja fast das gesamte Team der Heidelberger in Foul-Trouble. Kessin hatte 4 Fouls, Childs hatte 4 Fouls, Würzner war raus, Jaworski hatte 4 Fouls. Das lag aber nicht an Referees, sondern an dem starken Zug zum Korb von Alba und das war ja von Beginn an schon zu sehen. Also alles korrekt da, fair und square gewonnen.
Ja, aber auch die, ich meine, auch die Fouls haben ja auch, zeigen ja auch quasi auch das starke Spiel der Heidelberger. Ne? Also die Alba ja generell mit starken physischen Spielen, ne? Aufgrund auch der Körpergröße.
Ja.
Aber Heidelberg, die wollten halt gegenhalten, ne? Und dann kommen dann auf einmal, also nicht nur nicht diese Foul quasi, wo Alba den Zug zum Korb, sondern auch dieses Hustle, ne? Dieses Hustle-Play, dass man halt noch den letzten Ball haben möchte und den Spieler wegbumpt. Dann hast du dann halt am Ende 28 Fouls, ne? Also.
Ja, es ging gleich nicht so gut los. Ja, die Heidelberger versuchten zu Beginn eigentlich ja nicht so sehr das Childs und Jaworski Pick and Roll einzusetzen, wollten die ein bisschen entlasten. Stattdessen waren es aber leider oft Einzelaktionen. Wenn der Ball gut bewegt wurde, war man auch nicht erfolgreich. Also nach 5 Minuten sah es richtig übel aus. Es war eigentlich nur die ersten Punkte, machten die Heidelberger ein schöner Dank von Childs. Jaworski hat ihm das so einen ganz kurzen Pass zugesteckt, das machen die gerne. Dann kam aber echt, also wirklich Berlin richtig krass auf, haben ein paar contestete Dreier einfach über ihre Gegner drüber geballert. Das ist eine Stärke von Alba, also Delo, Schneider, alle haben da wirklich aufgetrumpft. Schneider mehrfach ein Corner-Dreier, dann zum 14-2. Das war ein 14-0 Lauf, nachdem Heidelberg 2-0 führte. Da stand es 14-2 nach fast 5 Minuten. Hast dann gedacht, oh, da wird ein 40-Punkte-Blowout oder hast gedacht, naja, die kommen vielleicht doch nochmal zurück?
Naja, das ist schwierig. Also, das war mir klar, dass das nicht ein ganzes Blowout wird. Ne? Also ich habe schon an den Sieg geglaubt. Vor allen Dingen Alba natürlich durch die Niederlage in Braunschweig auch, also was natürlich auch vielleicht motivierend ist für die Heidelberger, dass Alba dann quasi ja da lahmgelegt worden ist in Braunschweig. Aber für Alba war das wiederum, die wollten zeigen, nein, Bayern, wir sind noch dran. Ne? Wir müssen jetzt das Spiel gewinnen und die waren eigentlich auf Wiedergutmachungskurs. Und ich würde mal sagen, schon fast so nach dem Motto, Dennis Schröder hat Braunschweig den Sieg gebracht, weil der war ja vor Ort gewesen beim Spiel, bei der Niederlage von Alba gegen Braunschweig und der war wichtig gewesen. Aber nichtsdestotrotz, also Alba gefährlich, wenn sie natürlich da die Niederlage eingefangen haben und die waren so, die wollten unbedingt gewinnen, man hat es gemerkt. Und deshalb auch, da kommen wir vielleicht noch im vierten Viertel, JT auch ganz wichtig, dass er wieder mit dabei war.
Genau, ja, also zu Beginn der Saison wäre das wahrscheinlich dann so ein 40-50-Punkte-Spiel geworden. Jetzt sind wir aber gefestigter. Man ging dann doch auch aus Heidelberger Sicht zum Jaworski und Childs Pick and Roll zurück. Das hat Alba allerdings wirklich sehr, sehr gut verteidigt. Haben sie sich auch gut angeschaut, denke ich, in den wenigen Tagen, die Freiräume waren. Wie haben sie es gemacht, die Big Man und ja, Matt Thomas, der Gegenspieler, die blieben eigentlich recht eng bei Jaworski. Teils half auch Modelo aus, ließ Lassisi frei. Der konnte das nicht nutzen. Wetzel lauerte am Korb, aber Schneider, der war ja dann der Gegenspieler von Childs, der den Pick gestellt hat, hat sehr gut recovered, ist dann wirklich schnell auch zurückgekommen, nachdem er Druck auf Jaworski ausgeübt hat. Und da war der Weg zum Korb für Childs, aber auch für Jaworski eigentlich zu. Ja, da hatte Childs, der Roller, echt Mühe, da was zu kreieren und vor allem Jaworski hat sich dann oft in Einzelaktionen verloren oder sehr riskante Pässe gemacht, statt schnell den Ball zu bewegen, einen Safe-Outlet-Pass zu machen und dann den freien Mann oder das Mismatch zu suchen. Das hat Alba natürlich viel, viel besser gemacht, haben oft dann Mismatches kreiert, haben die gut dann ausgenutzt und ja, das ist dann, denke ich, im Endeffekt auch ein guter Lerneffekt für Heidelberg, da dann nochmal einen Counter zu haben gegen so eine Strategie von Alba Berlin. So hing natürlich viel an Jeffrey Carroll von Jaworski und Childs, kam wenig, also nochmal ein Dank dann von Childs zum 14-4, sonst kam da wenig, daher hatten wir zu Beginn wenig Offense nach dem ersten Quarter, nur 8 Punkte Childs und der Rest nichts Nennwertes gescored. So stand es 28-17. Toller Start für Alba Berlin und die haben das aber auch strategisch richtig gut gemacht, haben sich da Heidelberg ganz genau angeschaut und die große Stärke von Heidelberg da weggenommen. Also Chapeau für diesen Gameplan wirklich zu Beginn.
Ja, und dann kam da irgendwann der Turning Point. Nach natürlich sehr vielen erfolglosen Dreierversuchen, dann Jeffrey Curl
Ja.
mit dem Dreier. Und ich glaube, das war auch so der Turning Point, also quasi, wo es dann das Spiel gekippt ist zugunsten Heidelbergs.
Ja, gut erkannt, ne? Also es waren ja 0 von 7 Dreiern im ersten Quarter, da war ja Alba richtig heiß. 5 von 9 haben sie da getroffen, fast alle contested. Die Freien haben sie sogar also zum Glück liegen lassen, sonst wäre der Rückstand noch größer gewesen im ersten Quarter. Und ja, was noch dazu kam, dann defensiv war es etwas besser von Heidelberg. Sie haben dann oft wieder im Post gedoppelt, wie schon auch gegen Bayern, haben die Körperlichkeit da mehr angenommen, konnten in diesem zweiten Quarter also die Fouls da noch reduzieren. Und vor allem interessant, das war das einzige Quarter, das zweite Quarter, in dem Heidelberg der Rebound-Battle für sich entschieden hat. 9 zu 8, das war ja insgesamt übers Spiel gesehen, ging das eindeutig zugunsten von Alba, ist ja eine Riesenstärke auch von Alba Berlin.
Ja, genau. Also mit, aber trotzdem war es dann die Phase, wo es halt so auch bei den auch Ryan Rebounds gekippt ist. Und ja, dann hat Heidelberg dann losgelegt, ne?
Das war echt krass. Und man muss aber sagen, es war immer wirklich auf Jeffrey Carroll ging das dann ab. Der ging ab wie eine Rakete. Oft kam er ja über Off-Ball-Screens. Also da hat dann Rally abseits des Balles ein Off-Ball-Screen oder Flare-Screen auch genannt, gesetzt für Carroll, der dann drumherum gerannt ist, versucht seinen Gegenspieler abzuschütteln. Dann rennt dann raus zum Dreier, mehr nach Mitte links, Mitte rechts und ist da zum Teil richtig gut um die Blöcke rumgekommen. Hat dann aber auch in Jeffrey Carroll-Manier ein paar wilde Dreier und Drives geschafft. Der springt ja so hoch beim Jumpshot wie andere beim Dunking nur. Und 16 Punkte also im zweiten Quarter. Und ja, wir hatten ja mal Back-to-Back-Dreier ausgepackt. Und dann geht das natürlich schnell. Dann ist man von 41 oder 42, 32, steht es plötzlich 43, 38. Und das ist natürlich immer die Gefahr bei so einem Team, was so viele Dreier schmeißt wie Heidelberg. Das waren ja in diesem Quarter 4 von 9 Dreiern haben sie getroffen gegenüber Alba. 0 von 4. Die waren in dem Quarter ein bisschen abgekühlt. Und
Ja.
so stand es dann etwas über. Überraschend nur 47, 45 zur Halbzeit, ne?
Ja, und ich fand auch eine Sequenz richtig, richtig sinnbildlich dann für den Wechsel auch ausgerechnet ein Ex-Berliner, ja, am Ende, glaube ich, das war das Ende des zweiten Viertels, Bennett Hund auf Carroll und dann, ey, was für ein geiler Dreier, ne, muss man ja auch sagen, ne? Also was für ein Pass auch und steht er da, zack, und das war, glaube ich, Ende zweites Viertel. Und dann, ich meine, dann hatten wir danach einen offenen Schlagabtausch und ich meine, so muss es auch sein, spannend.
Genau, ja, wobei man sagen muss, es hing sehr, sehr viel auf Heidelberger Seite eben an Carroll, der aber auch einen guten Tag hatte. Bei Alba war das natürlich auch vom Scoring, aber auch vom Impact aufs Spiel viel ausgeglichener. Thiemann 10 Punkte zur Halbzeit, Delo 10, Schneider 7, Wetzel Brown hier 5. Also das sieht man trotz der Ausfälle einfach ein unheimlich breiter Kader und die haben das aber auch gut gemacht, die Jungs, die da zum Teil dann deutlich mehr Spielzeit hatten, als sie es eigentlich gewöhnt sind. Das musst du ja auch erstmal hinkriegen dann.
Ja, genau. Also, aber war der auch der Gameplan auch dann quasi Thiemann zu doppeln, war zwischendurch auch ist auch richtig gut gelungen. Ne? Also das war dann halt in dem Viertel auch, wenn wir jetzt beim dritten Viertel sind, auch maßgeblich auch für dass man dran geblieben ist und kurzzeitig auch geführt hat.
Ja, das hat ja gegen Bayern auch schon gut geklappt. Das ist so eine Spielart, die Ingo Freier gerne macht. Ja, so hat sich da so eine Scheibe aus der Swarming Defense abgeguckt, also nur im Post vor allem. Am Ende hat man ja versucht, das konsequent noch zu machen. Hat dann nicht so geklappt. Aber ja, das dritte Quarter ging ja auch mit 24-22 an die Heidelberger und stand dann etwas überraschend, ja, 69-69. Das dritte Quarter, das ja lief ein bisschen so ähnlich wie das zweite, aber Alba kam wieder ein bisschen auf. Und vor allem Alba hat, die sind ja gar nicht dafür bekannt, so viele Dreier zu nehmen. Die haben da ein bisschen ihre Liebe zum Dreier entdeckt im
Naja.
dritten Quarter. 4 von 11 Dreiern haben da mal mehr Dreier geschmissen und getroffen als Heidelberg, die aber auch mit 3 von 7 da gut dagegen gehalten haben. Was war denn da los mit Alba? Haben die gesagt, wir machen jetzt hier einen Shootout?
Naja, also ich war auch erstaunt gewesen, weil wenn man überlegt, beide haben ja am Ende hin ja genauso viel Dreier geworfen und ich denke, da wollten die quasi auch mithalten und haben sich hingerissen, ne, den Dreier zu nehmen, was ja am Anfang gut geklappt hat, aber dann halt, wie gesagt, ne, zwischendurch war dann mit dem Sand im Getriebe und die Big Time Shots von Downtown haben nicht mehr geklappt. Das heißt, einfach hat sich gut hinreißen lassen. Aber ich meine, am Ende, auch ein Sterling Brown hat ja echt unfassbar eine starke Wurfquote auch gehabt von draußen. Der hat auch an den Dreier gefallen gefunden, definitiv an dem Abend.
Man hat dann auch wirklich gemerkt, Alba haben einfach viele Spieler, die auch mal, ja jetzt nicht Dribbelgott sind alle, aber die doch mal einen Ball auf den Boden setzen können, ein paar schöne Moves haben, ein Back, ne, also mal ihren Gegner aussteigen lassen. Also das war schon toll zu sehen da. Und ja, im vierten Quarter hat sich ja dann Alba doch wieder mehr auf die eigenen Stärken besonnen, nämlich den Korb anzugreifen. Ich glaube, so ein wildes Geballer, das wäre für Heidelberg ganz schön gewesen. Das wollen wir ja eigentlich. Da hätten sich die Berliner nicht drauf einlassen sollen, meiner Meinung nach. Und haben es dann aber auch richtig gemacht, im vierten Quarter doch wieder mehr den Korb anzugreifen. Ein bisschen schade war es für Heidelberg, dass Giles ja im dritten Quarter noch das vierte Foul bekam. Der hatte eh ein bisschen Foul-Trouble, ist für ihn vielleicht auch ein bisschen Lernprozess. Bisher in seinen Teams war er noch nie so ein zentraler Mainman, wie er es jetzt bei uns ist. Das darf er sich nicht erlauben, da so Fouls zu machen. Wir brauchen ihn einfach auf dem Court. Da hat er auch 5 Minuten weniger gespielt als sonst. Ja, und konnte natürlich dann im vierten Quarter da jetzt nicht so drauf gehen, ja, wie es nötig gewesen wäre. Und ja, da war es natürlich wirklich, ja, also lange sah es noch knapp aus, die Führung wechselte hin und her, war echt ein wilder Fight und ja, dann aber eigentlich wie Alba konsequent dann wieder mehr den Zug zum Korb gesucht hat, vor allem in Person von Thiemann, dann schwang das Pendel wieder aus in Richtung von Alba, ne?
Ja, also es war also Crunch-Time, das ist halt so, die Berliner sind da ein bisschen erfahrener, ne, also ja. Vor allen Dingen der Weltmeister ist, hat natürlich ein bisschen mehr Erfahrung jetzt bringt mit in der Crunch-Time und da war einfach JT da und macht er dann den Dreier, ne, dann die Freiwürfe noch, da waren ja irgendwie noch dann hintereinander, hat er einfach mal krachen lassen, ne, dann halt noch, dann noch die 2 Ballgewinne und natürlich auch noch Sterling Brown, der auch echt nochmal dann in der Crunch-Time da war, ne.
Ja, wirklich, einen wilden Up and Under hat er noch gemacht, also ja, es war dann so ein bisschen, wenn man es aus Heidelberger Sicht, man hat sich so ein bisschen mit Übermotivation und ja, ein paar dumme Entscheidungen hat man sich da und ein paar dumme Fouls auch, viele Fouls waren auch notwendig, einfach wenn die Berliner da so tief in der Nähe vom Korb einen Ball haben, dann musste im Prinzip faulen, so hat sich das dann so aufgetürmt, es waren auch schon 5 Minuten vor Schluss dann in der Team-Foul-Zone und ja, aus Alba-Sicht musste einfach sagen, sie haben es dann konsequenter, klarer und vor allem abgezockter durchgespielt. Es ist für Heidelberg, denke ich, einfach ein Erfolg, da so knapp drin zu sein und da lernst du einfach auch aus so Szenen eben dann, ja, wo du sagst, jetzt genau da hinguckst und sagst, was hat uns jetzt da gefehlt, was hat Alba geschafft, was wir nicht geschafft haben und deswegen da wirklich Abgezocktheit würde ich, da habe ich mir hier nochmal so rot eingekringelt auf meinem
Zettel. Ja, definitiv. Da machen auch ein bisschen Personalien, ich spreche jetzt einfach, wenn ich mal JT auch rausnehme, der ist da einfach auch, ne, in der Crunch-Time, der ist da viel abgezockter. Aber ich glaube, für Heidelberg ist es sowieso, das Spiel hat auch gezeigt, so Heidelberg, die sind einfach da jetzt in der entscheidenden Phase auch da, auch wenn das jetzt zugunsten natürlich von Alba gibt, das Spiel. Aber was ich so gesehen habe von Heidelberg, ist einfach mal, also die werden auf jeden Fall in der Liga bleiben, weil einfach mal jetzt definitiv da irgendwie der Turning Point geschafft worden ist. Und ich ja der Glücksbringer mittlerweile bin für Heidelberg. Aber nichtsdestotrotz, die sind einfach mal, die haben es verstanden. Ja, die haben es verstanden. Defense mit ihrem Gameplan auch das Doppeln ne, für wichtige Rollenspieler, was ja auch zum Teil ganz gut funktioniert hat gegen JT, aber dann jetzt in der Crunch-Time war er noch einmal da. Was natürlich auch, was ich auch erstaunlich fand von Alba-Seite, was ich nicht gut fand, waren die vielen Turnovers. Sind ja 17 an der Zahl gewesen. Auch echt enorm viel für so eine Mannschaft, die eigentlich noch höher, noch weiter möchte. Schauen wir mal. Stimmt, ja. War halt auch, das hätte auch nach hinten losgehen können, ne?
Ja, hätte Fahrradkette. Ja, genau. Aber für uns einfach schön, dass man da, selbst wenn jetzt Jaworski und Giles, unsere Mainman, haben nicht ihren besten Tag. Man ist natürlich auch immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt. Ne? Aber ja, dass man dann trotzdem da so Mittel und Wege findet, einfach anders zu spielen, trotzdem im Spiel zu bleiben. Das hast du ja gesagt, das ist schon toll. Und ja, jetzt nochmal gerade diese Turnover. Ja, da war schon krass, Alba mit 17 Turnover, nur 10 bei Heidelberg. Man muss allerdings sagen, klar hat das natürlich Alba ein bisschen gekostet. gekostet, aber viele waren so keine Live-Ball-Turnover, also es waren nur 4 Steals von Heidelberg, ja, also es war jetzt nicht so, dass sie da einen Ball weggeschmissen haben, Alba, und Heidelberg kam zu leichten Punkten, ne, das waren ja oft Schrittfehler, Fuß auf der Linie, sowas,
ja, ja, genau.
Das ist zwar natürlich auch ärgerlich, aber du kreierst dann halt, es gibt dann keinen Fast-Breaks und keine leichten Punkte für den Gegner, deswegen waren die ärgerlich, die Turnover, aber haben nicht so schwer gewogen, wie man es jetzt vielleicht hätte denken können.
Naja, also ich meine, das würde aber jetzt in den Playoffs natürlich gegen Bayern anders aussehen. Ne? Also deshalb.
Ja, das stimmt.
Das ist noch ein anderes Kaliber, aber nichtsdestotrotz Hut ab von Heidelberg, die da wirklich lange mitgehalten haben. Und das ist natürlich, spricht jetzt auch für mehr. Und ja, Berlin, du hast es ja schon angekündigt, ist wieder quasi mit Spitzenhilfe dran. Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Ja, dann wollen wir noch ein kleines Fazit ziehen. Hinterher ist man ja immer schlauer. Woran hattet ihr liegen? Das weiß man hinterher immer mehr. Ja, was würdest du sagen? Woran hattet ihr liegen?
Ich würde es einfach mal an einer Personalie ausmachen. Johannes Thiemann kam zurück. Und der war halt der Schlüsselfaktor. Und den kannst du halt nicht ein ganzes Spiel ausschalten. So gut auch der Gameplan war, war halt der entscheidende Schlüsselspieler für Alba. Und natürlich dann das System Alba ziemlich groß, ne? Du hast ja schon angesprochen, hat da eigentlich schon im ersten Viertel alles klar gemacht. Also ich nicht ganz alles klar gemacht, aber halt ein erstes Ausrufezeichen gesetzt, ne? Und dein Heidelberg dann irgendwann dann in der Crunch-Time halt auch nicht mehr dann mit der entsprechenden Kraft nach der Aufholjagd quasi oder nach den starken Vierteln. Und leider hat sich aufgrund von Heidelberger Sicht Alba nicht auf das Shootout nochmal eingestellt. Von daher, ich glaube, ich würde es mal an Johannes Thiemann festmachen, dass er der Faktor war, deshalb es nicht ganz geklappt hat für den Sieg.
Ja, echt, also ein Hauptfaktor. In wenigen Minuten hat er ganz schön gewütet, 21 Punkte gemacht, 5 Rebounds, vor allem aber einen wichtigen Dreier getroffen im vierten Quarter und eine Million mal an die Linie gegangen und auch alles getroffen. Das muss man wirklich auch sagen, das war nochmal so ein Swing-Factor für Alba, die Freiwürfe. 27 von 30 Freiwürfen, also mein lieber alter Schlappi, 90% bei so ultra vielen Freiwürfen, musste erstmal schaffen. Heidelberg hat da leider ein bisschen liegen lassen, 10 von 16, nur 63%, hätte man da vielleicht 14, 15 getroffen, dann wäre es noch ein bisschen knapper geworden, aber na, sei es drum, das war's. Ja, ich denke auch, was noch ein bisschen vielleicht mitentschieden hat, war der schwache Start, ne? Man hat dann sich zwar recht schnell zurückgekämpft, aber es kostet auch immer so ein paar Körner, oder meinst du, das war jetzt nicht so entscheidend, der schwache Start von Heidelberg?
Ja, doch, der ne, das ist schon, liegt ja dann auch schon, du bist dann hinterher, ne, willst quasi den Start nochmal quasi wettmachen oder halt rankommen. Und das liegt schon in den Knochen, ne? Wenn du halt wenn du hinten liegst und dann musst du dann so aufholen, das ist natürlich noch ein Faktor, der ist da halt noch ein bisschen erschwert. Ne? Also von daher war das schon, ich denke mal, der Start war auch mit dem Grund der Gute. Aber nichtsdestotrotz haben die ja nochmal aufgeholt. Aber es wiegt ja dann natürlich, ne? Also du läufst ihn hinterher und dann werden die Beine ein bisschen müder.
Genau, ja, und dann eben, wie wir es ja auch beide schon gesagt haben, die Größe wirklich von Alba, die hat sich jetzt auch in Rebounds, nicht nur in der Defense, auch in Rebounds niedergeschlagen, 32, Defensiv-Rebounds zu 24, Offensiv 10 zu 7, das ist noch okay, aber insgesamt eben 42 zu 31 Rebounds für Alba, also 11 Stück mehr, und das natürlich jetzt, wenn du so ein Team im Keller bist wie Heidelberg, da musst du gucken, dass du das ausgeglichen gestaltest gegen so ein hochprozentiges Team wie Berlin. Das war für mich jetzt die Rebounds und aber auch wirklich, dass Alba sehr viele contestete Würfe getroffen hat. Das können sie einfach, sie sind halt ein Team mit hohem Niveau. Das waren für mich auch nochmal zwei Key-Faktoren.
Ja, also ich denke mal auch, die Größe war auch, auch einer der Faktoren, du hast ja schon gesagt. Das Rebounding, da ist Alba einfach top, was das angeht, ne? Mit Bean, Wetzel, Thiemann, also das sind einfach, die hauen die Dinger raus, runter, pflücken die runter. Also war schon viel gewesen. Wobei ich am Teil fand ich auch sehr, sehr stark mit seinen 4 Offensiv-Rebounds. Hat auch ordentlich was in die Waagschale geworfen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, es ist einfach so, Alba mit der Größe, da ist es halt schwierig.
Genau, ja, und dann für mich auch noch entscheidend war so, also beide Teams, finde ich, haben engagierte und starke körperliche Defense gespielt. Der Unterschied war so ein bisschen, wie sind die Teams damit umgegangen? Na, hat sich schon gesagt, Jaworski und Childs, das Pick and Roll kam nicht so zum Tragen. Die Defense von Alba hat sich da richtig gut angepasst. Da müssen wir draus lernen. Childs war, wie du sagtest, schon effektiv, hat aber ein bisschen weniger Abschlüsse, auch wegen Foul Trouble. Und ja, Jaworski nur 11 Punkte, sonst macht er über 20. Er konnte da die Switches nicht nutzen, wenn er mal einen Big Man gegen sich hatte. Schneider ist schnell zu Fuß für einen Big Man. Da kam Jaworski nicht gut frei. Der Dreier fällt jetzt eh nicht so gut bei ihm und da war es schwierig, dann was zu kreieren. Er hat dann zwar 11 Assists gespielt, aber ja, selber zu wenig gescored, hat nur 3 von 8 Zweiern getroffen. Sonst ist er beim Drive sehr gefährlich. Da jetzt nur 1 von 6 Dreiern, auch nur 2 von 3 Freiwürfen. Sonst zieht er ja 6, 7, 8 Stück, teilweise 10. Und ja, so hing sehr viel dann eben an Carroll. Der hat das zwar gut gemacht, aber ja, irgendwann ging ein bisschen die Luft aus, ne? Und weniger haben sonst gescored. Trotzdem 90 Punkte gemacht. Das zeugt, denke ich, von einem gewissen Reifeprozess.
Definitiv. Und mach mal so viele Punkte gegen eigentlich das beste Defense-Team. Weil das ja, momentan die beste Defense der Liga. Das ist natürlich auch ordentlich, ne? Also wenn du so hoch scorst.
Genau, ja, aber dennoch zeigte sich eben ein Unterschied einfach von Alba Berlin. Das war der letzte Key, finde ich, den ich jetzt hier gesehen habe. Er ist eben, das Heidelberg hat auch eine starke Defense gespielt, total anders, ne, im Post gedoppelt, viel körperlich versucht dagegen zu halten. Hier und da hat dann mal ein Foul gab es dann. Aber Alba hat eben zum einen die contesteten Würfe getroffen und zum anderen dann, je länger der Angriff wurde, umso häufiger musste Heidelberg switchen. Dann gibt es Mismatches, da ist ein großer gegen den Kleinen und das hat dann Alba Berlin im Stile eines Top-Teams gesucht, gefunden und 100% ausgenutzt und da haben sie sich dann die Mismatches gezogen. Da stand dann Thiemann gegen Jaworski zum Beispiel und dann muss er nur eigentlich irgendwie das Ding hochwerfen und einen Foul ziehen und da kann Jaworski nichts machen und das war, glaube ich, der Unterschied, dass da eben Alba Berlin einfach abgezockter war, tiefer, mehr Erfahrung und dann diese ja, Mismatches gesucht und gefunden hat.
Ja, definitiv. Also da ist natürlich, wenn Jaworski da gegen Thiemann spielt, ist so semi, ne, also das geht halt nicht.
Genau, ja, aber wenn man halt immer switcht, ne, dann kommt es natürlich dazu und ja, irgendwas gibst du halt immer ab und da muss es ist einfach ein Lernprozess von Heidelberg, da jetzt noch ein oder andere Anpassung dann doch nochmal vorzunehmen im Spiel, wie es Alba gemacht hat. Das, denke ich, der Schritt fehlt dann noch, also 1, 2 Anpassungen konnten wir noch machen und dann ging es aber zu weit, dann konnte Heidelberg nichts mehr machen und dann waren es ja auch fast 5 Minuten, in den letzten 5 Minuten eigentlich überhaupt keine Punkte mehr, kaum klare Aktionen von Heidelberg, viele Einzelaktionen, dann haben sich wieder ein bisschen beruhigt, dann war nochmal Carroll und Jaworski hatten nochmal gute Würfe, 3er eigentlich, die ein bisschen unglücklich raussprangen, aber da war es schon fast zu spät und wenn du halt in den letzten 5 Minuten nicht scorst, dann, ja, dann kannst du das halt nicht gewinnen.
Ja, und Berlin hat natürlich dann eiskalt ausgenutzt, Sterling Brown mit den End-One dann in der Crunch-Time, ne, also von daher schwierig, dann nochmal ranzukommen. Und natürlich auch die Freiwürfe dann am Ende, ne.
Genau, deswegen stand es dann plötzlich doch 10, 13 Punkte für Alba, dann kann man nochmal Welly und Childs am Schluss ein Dreier gemacht, da war das Spiel aber gelaufen, war dann nochmal ein bisschen Ergebniskosmetik, nichtsdestotrotz eine tolle Leistung unserer Academics, aber Alba, muss man einfach fair und square sagen, waren an dem Tag wirklich doch noch eine kleine Nummer zu groß, leider. Und mit 96, 89, denke ich, war das so vom Resultat völlig in Ordnung, oder?
Ja, vollkommen. Und für das Spiel war ein schöner Schlagabtausch dann am Ende, aber dann halt, wie gesagt, Berlin dann doch den längeren Atem gehabt mit der Abgezocktheit einfach. Und ja, schauen wir mal, wie was jetzt quasi die letzten Spieltage bringen.
Was wird's, ne?
Genau, was wird's?
Um es mit diesem Meme zu sagen. Ja, was meinst du? Kommt Alba noch auf Platz 1 vor oder müssen sie nur auf Platz 2 verweilen? Chemnitz ist ja auch noch in Nähe. Die haben wir zuletzt ein bisschen geschwächelt.
Ja, jetzt kommt ja das wichtigste Spiel, kommt da jetzt. Ne? Also Bayern gegen Alba. Am Sonntag ist es ja soweit zum Clash of the Titans sozusagen. Und
Müller.
Ja, genau. Schauen wir mal, die Bayern natürlich Favorit halt zu Hause und Alba natürlich jetzt mit einer kleinen besseren Bilanz, wenn man sich die letzten 10 Spiele natürlich anschaut, aber das heißt ja nichts. Die Bayern haben jetzt die letzten 2 gewonnen, Und da geht es natürlich jetzt auch um die Tabellenführung. Ich denke mal, wenn Bayern gewinnt, dann ist das sowieso, ist der erste Platz jetzt nicht mehr zu holen.
Ja, aber man hat es ja letzte Saison gesehen, also Ulm war ja Siebter sogar nur und ist Meister geworden,
Ja,
also
genau,
das muss ja gar nichts heißen.
das hat nichts zu heißen. Ist ja nur dann für die Statistik und für das Heimrecht dann ausschlaggebend. Ansonsten, ja, ich bin echt mal gespannt, wie das Spiel wird. Spannender ist das natürlich dann auch dann für euch. Dann gegen Ulm. Also, ich bin gespannt. Also, es ist genau, also jetzt oben ist es spannend, unten ist es ja zum Teil jetzt auch mittlerweile, kann man sagen, ihr seid da in einer guten Ausgangsposition. Play-ins sind auch noch einigermaßen
Eindeutig,
spannend.
ja.
Also, die BBL scheint echt was Gutes zu bieten diese Saison.
Das Play-in-Tournament macht es auch noch mal ein bisschen spannender, ne? Platz 7, 8, 9, 10, die müssen ja ins Play-in-Tournament, ja.
Genau.
Dann habe ich noch einen kleinen Tipp vielleicht, dann könnt ihr Berliner euch vielleicht das Spiel Heidelberg Bayern noch mal angucken, da seht ihr dann, wie man Bayern schlägt.
Genau, genau so. Das ist natürlich, ja, ihr habt's vorgemacht. Ich bin gespannt, also was da der Plan ist. Wichtig ist aber, dass Johannes Thiemann wieder mit an Bord ist und hat sich schon mal gut eingegroovt und denke ich mal, wird gegen Bayern starten.
Ja, ich denke, das könnte vielleicht sogar ein Matchup sein. Klingt jetzt verrückt, Bayern, aber ich denke, das könnte ein Matchup sein, was Alba vielleicht sogar liegt, weil da in dem Spiel hat Heidelberg gar nicht so viel Dreier geballert. Da haben eigentlich mehr einen Korb angegriffen und Freiwürfe gezogen und das ist ja eine Stärke von Alba. Das könnte natürlich ein Ansatzpunkt sein.
Ja, aber du hast schon gesagt, ne, also Platzierung bringt am Ende nichts. Also von daher, wenn du Erster bist, Playoffs ist noch ein ganz andere, sind noch andere, ganz andere Spielgesetze.
Klar.
Ne? Playoffs sind nicht Regular Season, das kennen wir auch aus anderen Ligen. Von daher ist das quasi nur für den Kopf, aber dass man halt die Bayern siegen möchte, ist ja klar.
So, Wolfgang, habe ich gesehen, jetzt haben wir schon doch die vereinbarte Zeit wieder deutlich überschritten. Sorry, aber ich denke, es hat einfach so viel Spaß gemacht, hier mit
Ja,
dir zu quatschen,
alles
das
gut.
Spiel und auch ein bisschen drumherum zu besprechen. War echt super cool und du hast wieder mal den Podcast hier bereichert mit deinem Fachwissen und da aus Südberlin für ganz Berlin hast deinen Job hier, denke ich, super gemacht. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir. Bis dann, mach's gut, Steffen. Ciao.
Ja, und hier gibt es jetzt noch kurz den Ausblick auf das nächste Spiel am Wochenende, Samstagabend, gegen den deutschen Meister Ulm. Ja, damit kommen wir zum nächsten Spiel, das vorletzte Heimspiel dieser Saison gegen den deutschen Meister Ratio Farm Ulm. Ich habe letztes Mal falsch gesagt, SSV Ulm. Seht's mal nach. Ja, kommt alle in SNP Dom, vorletztes Spiel gegen den deutschen Meister. Lasst uns die Jungs nach vorne pushen und auch sie belohnen. Ja, für die zuletzt guten Leistungen, obwohl es jetzt zuletzt nicht zum Sieg gereicht hat. Aber was soll's. Ja, Ulm, also fantastische letzte Saison. Von Platz 7 sind sie deutscher Meister geworden. 3-1 haben sie die Zweitplatzierten Alba Berlin geschlagen. Dann haben sie im Halbfinale die Drittplatzierten Bayern 3-0 rasiert. Und im Finale gegen Bonn, die Nummer 1, haben sie 3-1 geschlagen. Haben also gegen Nummer 1, 2, 3 alle gewonnen. Letzte Saison nur 18 zu 16 Siege. Aktuell stehen sie sogar besser. Auf Platz 5, 21 zu 10 Siege, ein Sieg hinter Würzburg, die könnten sie noch schnappen, das ist aber wahrscheinlich dann das Matchup 4 gegen 5, fragt sich nur, wer Heimrecht hat. Und zwei Spiele sind sie vor Bonn und Vechta, das sollten sie eigentlich schaffen, die Ulmer. Ja, man muss sagen, es war absolut sensationell. Trainer Anton Gavel, der Meistercoach, ist zwar geblieben, aber viele andere haben das Team verlassen. Zum einen der NBA-erfahrene Bruno Caboclo, der Finals-MVP, Yago dos Santos auch weg. Dazu Joshua Haley und Brandon Paul, alle weg. Horley, Caboclo und der Finals MVP Dos Santos, die hatten Ausstiegsklauseln. Das ist so üblich. Bei Brandon Paul war es das Geld. Der hat für sehr wenig in Ulm unterschrieben. Da war es recht klar, der wird gehen. Aber sie haben es gut aufgefangen. Sie haben auch für alle, außer eben Brandon Paul, auch Geld erhalten, eine Ablöse. Ist relativ selten in der deutschen Basketballszene in der Bundesliga, dass man da Ablöse noch erhält. Ein weiteres Zeichen dafür, dass sie ein Top-Management haben, federführend da eben der Sportdirektor Leibenaert, der wirklich dieses Meisterteam geformt hat. Und jetzt, was also wahrscheinlich genauso schwer ist, also als Ulm-Meister zu werden, ist ultra krass. Ja, du musst Leute finden, die eigentlich kaum einer kennt, die aber super einschlagen. Und jetzt haben sie da diese tollen Spieler wirklich verloren. Und sie stehen aber trotzdem jetzt in der Regular Season immerhin besser da als vorher. Unglaublich. Und nicht zuletzt eben dank der Neuverpflichtung. Travion Williams, absolut top. Bester Spieler wahrscheinlich diese Saison. Aber auch Dakota Mathias, LJ Figueroa und DePaula. Alles gute Leute mit Noah Esengue. Haben sie ein Top-Talent geholt. Sie haben sowieso dort mit dem Orange Campus, Orange die Farben der Ulmer, haben sie eins der modernsten Leistungszentren Europas, richtig geil. Also da können sich die Academics, denke ich, einiges abgucken. Man muss jetzt nicht sofort so ein riesen Leistungszentrum bauen, aber ja, doch in die Jugend zu investieren, das geschieht ja aktuell auch. Ulm macht das natürlich aber nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Ja, sie sind einfach auch ein Top-Team. Sie stehen beim Offensive Rating mit 119,4 auf dem fünften Platz. Heidelberg dann nur Platz 17, 107,2. Das heißt, bei 100 Ballbesitzen, wie viele Punkte macht man da? Und Ulm macht da eben fast 120, Heidelberg 107, also 12 Punkte Unterschied. Und in der Defense sieht es auch so aus. Da ist Ulm auf dem siebten Platz. Defensive Rating von 110,7. Bei 100 Ballbesitzen der Gegner lassen sie eben diese Punkte zu. Heidelberg da jetzt zuletzt verbessert, Platz 16, aber doch noch insgesamt 121,4. Der Trend is your friend, heißt es aber für Heidelberg. Ja, Ulm, sie sind treffen hochprozentig beim True-Shooting. Das ist eben der kombinierte Wert der Zweier, Dreier und Freiwürfe vereint. Stehen sie auf dem dritten Platz, also richtig gut. Auch beim Rebounding sind sie richtig stark. Offensive Rebound Percentage, Platz 7, 33%. Das heißt, 33% ihrer verworfenen Würfe, die eh nicht viele sind, die holen sie sich. Heidelberg ist da auch nicht schlecht, Platz 12 mit 30%. Und beim Defensiv-Rebound liegt Ulm auch auf Platz 4, 70,4%. Holen sie sich da der Bälle. Heidelberg Platz 18 mit 65,4%. Sie verlieren selten den Ball. Die Turnover Percentage, da ist Ulm. Wir sind sogar Fünfter. Das ist eine der wenigen Statistiken, in denen wir gleich aufliegen, nämlich 14,7%. Sie spielen mit einer, für so ein Top-Team mit einer relativ hohen Pace. Die Top-Teams spielen ja meistens etwas ruhigeren, systematischeren Stil. Ulm liegt bei der Pace auf Platz 8, also knapp über dem Durchschnitt. Für ein Top-Team relativ hoch. Heidelberg auf Platz 4. Ja, sie machen mit 92 Punkte die meisten Punkte in der BBL, einfach weil sie ein Top-Team sind, aber recht schnell spielen. Also um die 90 Punkte wohl liegen, das Spiel. Außer wir können so ein Defensiv-Battle machen wie gegen die Bayern. Ja, Heidelberg nimmt natürlich die meisten Dreier. Ulm ist da Zwölfter. Sie nehmen 5 Dreier weniger pro Spiel. Treffen die mit 35% auch nur durchschnittlich. Daher nehmen sie nicht so viele. Aber sie kommen eben über die Zweier, die Freiwürfe. Da sind sie auch gut. Platz 6 mit 21 pro Spiel. Da muss sich aber Heidelberg auch nicht verstecken. Platz 9 mit 20,4. Ja, was noch wichtig ist, Ulm macht wenige Fouls, die viertwenigsten, aber trotzdem die meisten Steals, 8,8. Das heißt, sie machen hohen Druck in der Defense. Sie will dann in den Pass wegen, da müssen wir richtig aufpassen. Und ja, der Jaworski vor allem, den werden sie dann natürlich versuchen zu ködern, seine Turnover in die Höhe zu treiben. Aber auch der Rest vom Team muss da wirklich aufpassen. Es ist eine sehr gute Defense. Sie spielen sehr gut im Team, obwohl sie ja einen riesen Umbruch hatten. Aber das ist eben Vermächtnis von Anton Gavel. Der ist einfach ein fantastischer Coach. Und seine Teams, die spielen immer richtig gut zusammen. Ja, Ulm hat also wirklich mit seinen Nachwuchsspielern sogar NBA-Scouts angezogen. In Crailsheim waren also 3 Scouts vom Ex-NBA-Champion Golden State Warriors vor Ort, wollten sich die beiden Ulmer Juan Nunes und Pacome Dadier anschauen. Die beiden spielen gut, aber das sind gar nicht mal die Besten bei Ulm, denn also als bester Spieler diese Saison würde ich tatsächlich den Neuzugang sehen auf Center, Travion Williams. Das ist eher eigentlich ein undersized Center, 2,7 Meter, das macht ihm aber gar nichts aus. Er ist wirklich einer der allerbesten Spieler in der BBL. Er macht 15,1 Punkte, ist absolut fantastisch für einen Center. Wenn er auf dem Korb steht, haben sie ein Net-Rating von 10,7, also machen sie 10,7 Punkte mehr. Besser als 95% aller Spieler. Er ist auch ein guter Ballhändler. 3,2 Assists, stehen nur 2,1 Turnovern gegenüber. Und in der Defense ist er auch noch ein Brett. Sein Defensivrating, das ist sogar besser als das der Ulmer. Und er ist da wirklich, also einer der allerbesten Spieler, wirklich in der NBA, sage ich, in der BBL. Er trifft auch gut, 59,7% True Shooting, zieht gar nicht mal so viel Freiwürfe, da trifft er auch nur 64%. Das könnte also ein Rezept sein, ihn zu foulen. Sonst hat er aber eigentlich keine Schwäche. Er ist wirklich ein absolut elitärer Spieler. Seine Hauptzahl der Punkte macht er natürlich am Korb, da trifft er 66% und dann nimmt er seine meisten Würfe, aber er kann auch mal einen Wurf nehmen. Ja, fast genauso gut ist der neu verpflichtete. Ja, Giorgino ist der Spitzname, der Paula ist der tatsächliche Name. Der macht also auch, ist ein großer Guard, 6,6 Fuß 5, 1,96. Da wird man ähnliche Probleme haben wie mit den Berliner Guards. Der macht knapp 10 Punkte, ist ein guter Ballhändler, ein guter Verteidiger, ist also auch ein absoluter Topspieler in der BBL, muss man sagen. Ja, das Supertalent Nunes, ja, der ist echt für sein Alter unheimlich reif. Der ist jetzt erst 19 Jahre gerade geworden. Der Spanier, ja, wird wahrscheinlich in die NBA gehen. Jetzt ist er aber noch bei Ulm. 10 Punkte macht er da. 4,8 Assists, stehen nur 1,9 Turnovern gegenüber. Einer der besten Ballhändler, noch dazu auch ein überdurchschnittlich guter bis richtig guter Verteidiger. Ja, also ihr merkt, die Ulmer haben einige starke Spieler. Nicht zuletzt auch Thomas Klepper ist der Österreicher mit dem deutschen Pass. Er ist ein etwas traditionellerer Guard, macht da knapp 8 Punkte, ein sehr solider Mann. Defensiv ist er schon okay, er ist Durchschnitt, aber ja, er ist einer, den wir angreifen könnten als Heidelberg. Er ist nicht so ein starker Defender, wie es da andere sind. Dann haben sie noch weitere gute Leute, vor allem ist da zu nennen der Justinian Jessup, der ist schon etwas erfahrener Amerikaner, auch groß für einen Guard, 2 Meter groß, ja, Shooting Guard, Small Forward kann er auch spielen, der macht ja da 11,4 Punkte, auch ein richtig guter Mann und vor allem auch ein richtig guter Defender. Ihr merkt, sie haben viele Two-Way-Player. Und ja, LJ Figueroa auch neu geholt, auch ein Topmann, 12,5 Punkte, ordentlicher Defender. Also sie haben kaum Schwachstellen, die Ulmers, wird ganz, ganz schwer gegen diese, ja, abgezockte, clevere Truppe da was zu machen. Ja, das Talent nur Isenge. Der hat jetzt zuletzt im März erst gespielt, für den hat es jetzt noch nicht so geklappt. Der wird sich aber auch da bleiben und der wird sicherlich da eine interessante Entwicklung nehmen. Ja, wie können wir jetzt diesen schweren, abgezockten Gegner schlagen? Klar ist, wir brauchen einen absoluten Sahnetag, und zwar in der Offense und in der Defense, sonst wird es ganz schwierig. Also Key Factor Nummer 1, eine Stärke der Ulmer, ist das Rebounding. Da müssen wir dagegen halten und gucken, dass das einigermaßen ausgeglichen ist, dass die Ulmer da uns nicht ausrebounden. Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt, das ist natürlich immer wichtig, aber hier besonders, die Turnover. Ulm hat ultra viele Steals, hat selber kaum Turnover, ja, und deswegen ist es hier noch mehr als in anderen Spielen entscheidend. Ja, gegen Ulm, gegen Berlin war das jetzt nicht so entscheidend, aber gegen Ulm, das würde uns das Genick brechen, wenn wir da viel mehr Turnover haben. Das können wir uns nicht erlauben gegen eben die Ulmer. Ja, wo machen die Ulmer ihre Punkte? Das ist der Punkt 3, das ist nämlich die Defense am Korb. Da müssen wir wirklich gucken, dass wir da die starken Big Men, also vor allem natürlich eben der Center, dass wir die einigermaßen unter Kontrolle halten, weil da nimmt Ulm die meisten Würfe am Korb, treffen die also mit 63%, besser als 85% der Teams. Auch aus der Corner dürfen wir keine Corner-Dreier abgeben, das ist der nächste Key, weil die treffen sie, da nehmen sie zwar gar nicht so viele, aber da treffen sie aus der rechten Corner 44,3% und aus der linken Corner 39%, also auch da sind sie wirklich unter den besten 10%. Ja, das dürfen wir da nicht zulassen. Etwas zu vernachlässigen sind die Dreier von Mitte links, Mitte rechts. Da nehmen sie nicht so viele, obwohl da nehmen sie eigentlich doch relativ viele, treffen die aber eigentlich eher durchschnittlich. Also die Dreier Mitte links, Mitte rechts, das ist der häufigste Wurf nach dem Zug zum Korb. Das müssen wir also gucken, dass man da sie da auf dem, ja, durchschnittlichen Wert, den sie da haben, treffen. Sie treffen ja die Dreier insgesamt eh durchschnittlich. Und der fünfte und letzte Key to the Game für unsere Heidelberger ist es wirklich, eine variable Offense zu spielen. Ja, das Jaworski-Childs Pick and Roll wieder als ersten Ansatzpunkt zu nehmen, wie in den Spielen vor dem Berlin-Spiel. Denke ich, sollte man das von Beginn an erstmal machen. Die müssen ja nicht dann jeden Wurf nehmen, aber ja, dann eben Mismatches kreieren, die dann besser vielleicht ausnützen. Vor allem auch schauen, Lösungen, ja, wie reagiert die Defense der Ulmer? Ich denke, sie werden, machen sie hohen Druck, ist wahrscheinlich, ja, was macht man dann? Den Ball schnell weiter rotieren oder eben versuchen, dass die zwei Spieler da durchzugehen, die da auf Jaworski kommen werden. Sollten die Ulmer vielleicht doch unter dem Screen durchgehen, muss man sich überlegen, wie man da drauf reagiert, dann eben Jaworski doch mal einen Dreier mehr zu nehmen wieder. Die müsste er dann allerdings treffen. Außerdem sollte man dann das, was in den letzten Spielen sehr gut geklappt hat, die Off-Ball-Screens von Valley für Carroll, dass er dann freigeblockt wird, das sollte man weitermachen. Und vielleicht könnte man auch überlegen, ja, das mehr für Würzner und Lasisi auch zu machen, das klappt ja richtig gut. Man kann da dann auch das variieren, wird noch ein bisschen unberechenbarer. Es könnte auch eine Überlegung sein, Würzner für mehr Größe in die Starting Five zu nehmen und Lasisi dann eben ja mehr als Scorer von der Bank zu bringen mit Bennett Hund, warum nicht? Das wäre eine Option. Also das sind meine 5 Keys to the Game. Also Rebound Battle ausgeglichen gehalten, keine Turnover, wenige Turnover gegen diese ja, Defense der Ulmer, die viel Steals macht. Die Defense am Korb, die muss stehen. Punkt 4, die Dreier, also die Corner dürfen wir nicht abgeben. Mitte, links und rechts zulassen, aber dann bitte contestet. Da trifft Ulm nicht so gut. Und Punkt 5, eine variable Offense spielen. Dann denke ich, ist gegen Ulm was drin. Dann schauen wir mal, ob die Lerneffekte aus dem Alba-Spiel sich direkt niederschlagen. Ja, und schauen wir mal, was dann am Ende dabei rumkommt. Vielleicht können wir den einen Sieg, den wir unbedingt noch brauchen, vielleicht schon feiern gegen den deutschen Meister Ulm. Auf jeden Fall hören wir uns dann wieder am Mittwoch in der nächsten Episode. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, das war's, macht's gut, ich bin raus. Let's go Heidelberg! Der Fan-Podcast der MLP Academics Heidelberg und der NBA. Alle Infos, Stats, Facts und Meinungen rund um die Jungs vom Neckar. Für echte Fans, von echten Fans gemacht.